Ein herzliches Willkommen hier zu einer neuen Ausgabe des Profcast. Irgendwas mit digital und wir beschäftigen uns hier natürlich mit digitalen Fragestellungen in Wirtschaft und Gesellschaft. Diesmal ist es so ein bisschen Hybrid-Thema, weil wir eben nicht nur ein ausschließlich wirtschaftliches Thema haben oder ein ausschließlich gesellschaftliches Thema, sondern wir gucken uns mal das Thema E-Autos an oder Elektromobilität im weitesten Sinne. Dafür habe ich einen absoluten Experten eingeladen, der darüber nicht nur in der Zukunft etwas zu sagen hat, sondern oder aus der Zukunft etwas zu sagen hat, um es besser, genauer zu sagen, sondern vor allem auch ein, ja, wie soll man sagen, ein tolles E-Auto fährt. Und ich bin bekennender Nicht-E-Auto-Fahrer. Insofern wird es, glaube ich, eine interessante eine Debatte heute und ich möchte euch da herzlich einladen, bis zum Ende dabei zu bleiben und begrüße jetzt erstmal ganz, ganz, ganz herzlich den Jörg Eugster aus der Schweiz bei Zürich. Hallo Jörg.
Ja, hallo Gerald. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wie Sie hören können, bin ich Schweizer mit einem hoffentlich nicht so starken Akzent. Und ich habe heute, weil heute spielt die Schweiz gegen Kanada und da heißt es mal natürlich für mich Hoppschwitz. Ja, also nur ganz kurz zu meiner Person. Ich habe vor 28 Jahren habe ich mich entschlossen, ausschließlich vom Internet zu leben. Damals hatte niemand eine Ahnung, was das Internet bringen wird. Und das war lustig. Es war wirklich ein Monat, bevor Google gegründet wurde, bin ich schon aktiv gewesen. Aber eben, ich habe wirklich ich hatte keine Ahnung. Aber das manchmal ist die Lernkurve dann umso höher. Und das Zweite ist, ich habe das erste Buch über Online-Marketing in der Schweiz geschrieben und wurde dann auch später vom Branchenverband IAB Switzerland mit dem Lifetime Award ausgezeichnet, was ich natürlich sehr, sehr geschätzt habe. Das nur ganz kurz zu meiner Person.
Genau, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einige von euch kennen den Jörg schon, weil er war jetzt oder ist jetzt das dritte Mal schon Gast bei uns. Nee, das vierte Mal heute schon Gast. Ich glaube, einige, die sich mit Bitcoins beschäftigt haben oder sich damit beschäftigen, haben ihn da schon mal gehört, weil Jörg, da bist du auch ein ausgewiesener, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, Anwender, der einiges an Erfahrung hier weiterzutragen hat. Aber wir machen ja, wie gesagt, ja keine Anlageberatung, sondern heute geht es um E-Autos und wir machen auch keine Werbung für oder gegen E-Autos. Also Leute, nicht, dass das jemand falsch in den Hals kriegt und sowas. Es ist eine Debatte über eine Zukunfts- oder Gegenwartstechnologie und deswegen wichtigste Frage erstmal, was versteht man eigentlich unter E-Autos? Die meisten wissen was und assoziieren das mit Marken wie Tesla oder ID.2, 3, 4, 7 in Deutschland beispielsweise oder BMW, Mercedes hat auch mit den EQ-Reihen einiges da auf dem Markt rumfahren. Aber ist das alles E-Autos und ist das eigentlich alles das Gleiche? Sind die Antriebe und die Batteriespeicher eigentlich da vergleichbar und identisch? Kannst du da uns da mal kurz einen Einblick liefern, Jörg? Gibt es Unterschiede oder gibt es da vielleicht gar keine?
Doch, das gibt es natürlich große Unterschiede. Mhm. Das werden wir dann im Laufe des Gesprächs feststellen. Nur zuerst, wie die Fahrzeuge bezeichnet werden. Mhm. Da haben wir zum Beispiel EV, steht für Electric Vehicle. Übrigens, autonomes Auto heißt AV für Autonomous Vehicle. Mhm. Und wahrscheinlich kennen die meisten den SUV, aber ich weiß nicht, ob die Leute wissen, was es heißt. Das ist das Sport Utility Vehicle, also das V steht immer für Fahrzeug, also Vehicle. Und im Elektrobereich, da gibt es den BEV, Battery Electric Vehicle. Das heißt, das sind reine Elektroautos. Und dann gibt es noch das Gemisch dazwischen, zwischen Verbrenner und reinem Elektroauto. Das sind die Plug-in-Hybride. Und wir in der Schweiz haben einen eigenen Begriff, den ich in Deutschland nicht gefunden habe, aber der bringt es sowas auf den Punkt, das sind Steckerautos. Also die haben einen Stecker. Also das heißt, ich kann Stecker reintun und dann wird die Batterie geladen. Und das sind die am meisten verbreiteten. In Deutschland wurden 2025 30% der neu zugelassenen Fahrzeuge waren entweder eben ein reines Elektroauto oder ein Plug-in-Hybrid. In der Schweiz sogar 34%. Also das heißt, es beginnt jetzt zu wachsen und gerade jetzt mit dem Krieg im Iran und dem damit verbundenen Energiepreisen, die jetzt nach oben schießen, hat man natürlich einen Vorteil, wenn man ein Elektroauto fährt.
Ja, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Das kann man natürlich auch ökonomisch ausrechnen. Ich habe mir nämlich den Spaß gemacht, deswegen werde ich heute so ein bisschen den Diaboli spielen und die eine oder andere Kalkulation dem entgegenbringen. Aber, lieber Jörg, du hast ja schon gleich Wind aus den Segeln genommen, denn tatsächlich bei gehobenen Benzin- und Dieselpreisen ist denn in der Tat der gefahrene Kilometer eines Vollelektroautos, also eines BEV, dann tatsächlich vergleichbar, wenn nicht sogar häufig auch günstiger. Das ist so. Aber wir wollen mal so ein bisschen gucken, für wen lohnt sich sowas denn eigentlich auch? Insbesondere fangen wir mal an mit den Anschaffungskosten. Ne? Also ich möchte da mit einer kleinen Episode starten. Ich habe vor anderthalb Jahren hatte ich das Glück oder wollte mir etwas Glückliches tun, mir ein anderes Auto zu kaufen. Ich bin so Mercedes-Fahrer seit langer, langer, langer Zeit schon. Ich liebe diese Autos irgendwie. Je älter, desto besser. Aber neu ist natürlich safer. Also habe ich nach einem neueren Auto geguckt und ich kam vom Dieselantrieb und dann bin ich in das größte Mercedes-Autohaus in Deutschland hier bei Mannheim reingefahren. Da kenne ich auch den einen oder anderen und habe gesagt, Mensch, ich wollte mal so gucken und so. Und sagte, Mensch, du bist doch so digital, Heini, Gerald. Du brauchst doch jetzt was Elektrisches. Ich sage, ja, nee. Also ich war indifferent und dachte ich, ja, dann überzeugt mich mal und so. Lange Rede, kurzer Sinn, ein zweistündiges Verkaufsgespräch, warum das alles so toll ist, die Zukunft sowieso digital sein wird und vor allem auch der Straßenverkehr ausschließlich digital sein wird. Also bräuchte ich ein Digitalauto. So die Argumentationskette des Leiter des Verkaufs hier in Mannheim. Ich sage, gut, dann zeig mir mal was. Und dann hat er mir was gezeigt und zeigt mir was. Ich dachte, ja, das ist ja jetzt aber auch nicht so. Sieht nicht so aus, Optik nicht so. Und sagt er, jetzt habe ich was für dich. Und brachte mich zu einem Auto, das in der Länge 7,18 Meter lang ist. Es ist die S-Klasse unter den Elektros von Mercedes, also der größte Elektro-Mercedes. Ico, oh, frag mich, ich weiß es gar nicht mehr, wie der hieß. Und meinte, so, und da setzt du dich jetzt mal rein. Ich in den Fahrersitz, er auf den Sozius, macht den Schlüssel, drückt den Knopf. Und dann habe ich mich gefühlt, lieber Jörg, wie im Raumschiff Enterprise. Da ging 360 Grad ein Rundum-Monitor um mich an. Und ich hatte so dass ich dachte, boah, da spielst du dich dumm und dämlich. Ne? So, und lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich, viel Platz, komplett elektronisch, Bildschirm bis zum Abwinken, Information bis zum Abwinken, Spielzeug, also wirklich, also par excellence. Und dann fragte ich ja, was kostet denn so ein Ding? Ich dachte, ja, den kann ich dir relativ günstig geben. Das ist, wie gesagt, ein Rückläufer, ein Jahr im Leasing gewesen, der hat den vorzeitig zurückgegeben, fährt 1100 Kilometer mit einer Ladung, also im Sommer und im Winter so was mit 700. Und der kostet neu 169, Listenverkaufspreis 169.000 Euro. Ich sag, Mensch, ein Schnippsche. Und den kriegst du, und jetzt wirklich halte ich fest, den kriegst du für exakt 60.000 Euro. Wenn du den jetzt mitnimmst, dann bezahlst du jetzt 60.000 Euro. Wir nehmen deinen in Zahlung, da kriegst du die Hälfte dafür und den Rest, ja, machen wir irgendeine Finanzierung über 20 Jahre, dann kriegst du den fast umsonst. Und ich dachte, das ist doch nicht wahr. Und dann dachte ich irgendwie, das ist ja ein Wertverlust von 127.000 Euro. Und da kommen wir dann zu einer Idee, das möchte ich dann nachher mal so kurz in Zahlen gegenüberstellen, wie das denn auch in den Anschaffungskosten so ist. Aber vielleicht, bevor wir da reingehen, nach dieser kleinen Episode, du hast dich damit beschäftigt, Jörg, mit den Anschaffungskosten im Vergleich auch zu Brenner. Gibt es da Preisunterschiede? Wie sieht das aktuell auf dem Markt aus, wenn wir jetzt mal für die Dachregion sprechen, ne? Also Deutschland, Österreich, Schweiz?
Ja, es ist tatsächlich so, dass sich die Fahrzeugbauer zuerst auf die eher teuren, hochpreisigen Autos fokussiert haben. Mhm. Auch mein Auto, ich habe bald im Juli sind es 5 Jahre, seit ich mit meinem Elektroauto fahre. Das ist ein Audi e-tron GT, ganz tolles Fahrzeug. Und ich liebe mein Fahrzeug wirklich. Aber das war sehr teuer. Also wirklich sehr teuer. Und hat ein Umdenken stattgefunden, gerade auch wegen der Konkurrenz aus China. Und es gibt auch jetzt erste Einsteigermodelle unter 25.000 Euro. Und ich glaube, da wird der Markt auch wieder stärker nachgefragt werden. Was eben auch noch eine Rolle spielt, ist das eine, also es gibt auch Preisparität bei verschiedenen Modellen. Also es gibt einen VW Golf und einen VW ID3, die bewegen sich ungefähr auf dem gleichen Niveau, haben ungefähr die gleiche Ausstattung. Das heißt also, die sind etwa gleich. Bei BMW habe ich mal kürzlich gelesen, dass es ein Modell gibt als Verbrenner und auch eben als Elektroauto und dass das Elektroauto sogar noch etwas günstiger ist. Aber jetzt schauen wir mal nur zwei, drei, vier, fünf Jahre in die Zukunft, da wird das Elektroauto massiv günstiger werden, weil wir dann in einen Massenmarkt kommen. Und jetzt kommt noch was dazu, das gilt nur für Deutschland. Ihr habt in Deutschland oft staatliche Förderung und da bekommen dann die Leute zum Beispiel, jetzt ist es gerade, glaube ich, gerade wieder, dass bis zu 6.000 Euro man Unterstützung bekommt, ist dann aber auch wieder abhängig von der finanziellen Situation. Und bei uns in der Schweiz hatten wir in gewissen Kantonen 2 Jahre mussten wir keine Motorfahrzeugsteuer bezahlen. Ich habe, meine Firma ist in Liechtenstein. Ich habe jetzt schon das 5. Jahr, dass ich dort nichts bezahle für die Autosteuer. Und da kommt noch ein anderes Problem dann dazu. Ich zahle, weil ich kein Benzin oder Diesel kaufe, da zahle ich auch keine indirekten Steuern, die eben dort drin enthalten sind. Also, aber letztlich ist es richtig, dass man das unterstützt hat, aber das wird nicht ewig so sein. Aber die günstigen Modelle, die jetzt eben auf den Markt kommen, VW hat zum Beispiel den ID1 vor einem Jahr angekündigt oder den ID2 und das werden Fahrzeuge sehen, die sich die Leute leisten können, die heute einen Verbrenner fahren.
Genau, es gibt ja ein neues Gesetz, das von der neuen Bundesregierung in Deutschland ja verabschiedet wurde, um halt auch für mittlere bis kleinmittlere Einkommen diese Autos erwerbbar zu machen. Und das geht natürlich nur über Fremdgeld, das heißt, wird subventioniert aus Steuergeldern. Das heißt, wir Steuerzahler zahlen im Grunde genommen, subventionieren quasi diese E-Autos, damit sie in günstigeren Preisklassen erwerbbar sind. Das ist im Übrigen auch für andere E-Autos in der Vergangenheit schon gewesen. Also insbesondere die unternehmerischen Autos werden extrem stark subventioniert. Wer also Unternehmer, Unternehmerin ist und dann auf E-Auto setzt in seiner Flotte, hat massivste Steuervorteile. Da ist sicherlich dann kostenrechnerisch ist das hochattraktiv. Und für den Massenmarkt, wie gesagt, hat die Bundesregierung jetzt diese 6.000 Euro Subventionierung und Förderung dann beigebogen. Das soll die Automobilindustrie, jedenfalls so der Deal mit der Automobilindustrie in Deutschland, dann dazu anregen, dann Kleinstwagen auch anzubieten. Aber nicht nur VW, also nicht nur die Deutschen sind dabei. Ne? Skoda, gut, Skoda ist jetzt auch halb deutsch, aber auch der Cupra Ravel, der Renault 5 und so weiter, das sind ja auch nochmal so Autos, die aus dem ausländischen Bereich oder der Renault Twingo aus Frankreich beispielsweise als E-Tech-Auto. Oder ich bin letztes Mal auf kleiner Episode, hatte ich mein Auto in der Werkstatt, da musste ein bisschen was geschraubt werden und dann habe ich einen Fiat 500 Elektro als Ausweichwagen bekommen für 24 Stunden. Das ist lustig und das war ein lustiger, der war noch ein bisschen frisiert, da war ein bisschen mehr was dran gemacht. Und der war ganz schön flink unterwegs. Und dann habe ich zu Hause geschaut, dachte ich, was kostet so ein Ding eigentlich? Und die gibt es auch ausschließlich neu als Neuwagen, nur noch als Elektro, die Fiat 500. Und sind aber unfassbar teuer, also 35 aufwärts, diese kleinen Dinger. Das fand ich dann doch schon auch, wow. Ne? Also für den kleinen Geldbeutel, für ein Auto, da das auch gerade mal bis zum Einkaufen reicht, fand ich das ja schon ein bisschen übertrieben. Ja, okay, also ist so, es kommt darauf an, aus welcher Zielgruppe du dich denn dem Elektromarkt denn aktuell bewegst. Ne? Du sagst, okay, jetzt geht es in den kleinen Bereich, sicherlich subventioniert, durchaus möglich für sehr viele. Im geschäftlichen Bereich sehe ich das auch, halte ich das auch für sehr sinnvoll aktuell, zumal man das dann, wie gesagt, dann steuerlich dann auch eintragen, absetzen kann innerhalb der betriebswirtschaftlichen Rechnung. Ja, und da muss man wirklich mal sehen, wenn du sagst, das wird in den nächsten Jahren Massenmarkt werden, also der politische Trend und so, wie er jetzt politisch aufgesetzt ist, deutet durchaus darauf hin, dass das stattfinden kann, ja.
Also ich würde in zwei Fällen abraten, ein E-Auto zu kaufen. Und zwar angenommen, ja, jemand ist ein Vertriebler und der fährt jeden Tag mit 700 Kilometer durch die Republik und wieder zu Hause zurück. Für den ist der Verbrenner immer noch besser wegen der Reichweite. Die Reichweite spielt meines Erachtens eine untergeordnete Rolle. Da kommen wir vielleicht später noch, aber bei einem Vertriebler. Und das, der zweite ist, wenn du keine Wallbox zu Hause installieren darfst, das sind also, du bist irgendwo in einem großen Wohnblock und der Vermieter sagt, nein, ich mache keine Wallbox. Das kann aber auch sein, dass das dann auch per Gesetz vorgeschrieben ist, dass jemand sowas installieren muss. Aber solange, dass sie sich, und dann wäre es viel zu teuer, immer auswärts zu aufzuladen. Weil, also wenn, ganz zusammengefasst, wenn man zu Hause nicht günstig laden kann, dann macht ein E-Auto dann keinen Sinn.
Absolut. Ich habe das mal gegengerechnet, wieso die Kosten mal jetzt unabhängig vom Anschaffungspreis ist, ne, sind. Also man kauft ein E-Auto und man kauft einen Verbrenner, beispielsweise einen Diesel. Diese sind ja noch die teureren Verbrenner nochmal. Wenn man die beiden gegenübersetzt, dann nehmen die sich unterm Strich nicht sehr viel. Ich möchte es mal so ganz kurz in Stichworten mal so gegenüberstellen, weil ganz wichtig ist der Wertverlust, weil der Wertverlust bei Elektroautos, bei reinen Elektroautos ist deutlich höher als bei den Verbrennern. Das darf man dabei nicht vergessen. Auch was die Energie selber angeht, ist natürlich der Verbrenner teurer. Also bei durchschnittlichen Dieselpreisen, ich habe jetzt mal von 1,90 mal gerechnet, den Liter, ist er teurer. Da bezahlt man also schon dann über 4 Jahre dann schon ein wenig mehr. Dafür spart der Elektro wieder die Kfz-Steuer, wo man ungefähr so bei so einem Diesel schon auf 4 Jahre bei 1200 ungefähr dann ist. Auch die Wartung ist beim Diesel doppelt so teuer, von 1,2 im Elektro auf 1,24. Die Versicherung identisch, bleibt dann unterm Strich, gewinnt das E-Auto bei 4 Jahren, jetzt kommt es, Achtung, mit einer eigenen Wallbox und bei einem durchschnittlichen Haushaltsstrom von 31 Euro pro Kilowattstunde kommt das Elektroauto mit 2.500 Euro günstiger weg. Also in der wirtschaftlichen Berechnung.
Über alle Jahre gerechnet.
Über 4 Jahre gerechnet, mit 31 Cent pro Kilowattstunde.
Ja.
Inklusive natürlich der Subvention nochmal, die dazu gerechnet wird, und eine eigene Wallbox, die ungefähr je nach Gemeinde mal mehr, mal weniger kostet. Bei uns kostet die 2.500 ungefähr in der Installation. Ne? Also das mal so, also es ist wirtschaftlich schon leicht günstiger. Aber du sagst, wenn man das auf Langstrecke sieht, wenn man die Kilometer jetzt einrechnet, in der Tat verliert das E-Auto, auch in den Kosten.
Also da gebe ich dir recht, auf eine lange Distanz. Deshalb habe ich auch das Beispiel vom Vertriebler. jetzt ist es so, wenn du allerdings, die meisten Fahrten machst du ja in deinem Umfeld, wo du wohnst. Das heißt, du kannst dort immer wieder zurückkommen und an der Wallbox aufladen. Hingegen in den Urlaub, du fährst ja auch nicht jede Woche in Urlaub.
Ja, klar,
und dort hast du das ein, zweimal im Jahr, wenn du mit dem Auto in Urlaub fährst. Und dort hast du natürlich die höheren Kosten, ganz klar.
Und jetzt habe ich Folgendes getan. Jetzt habe ich mal die 6.000 Euro Subventionen, also die, die jetzt die Regierung beschlossen hat, mal rausgerechnet. Also gäbe es keine Subvention. Wie sieht es dann aus? Und dann kommt man in ein ganz umgedrehtes Verhältnis, weil dann werden aus 2.500 Gewinn 3.500 Verlust.
Ja.
Das heißt also ohne Subvention, das heißt ohne Steuergeld ist das E-Auto in Deutschland noch viel teurer über die Jahre gerechnet.
Darf ich da eine eigene Rechnung aufführen?
Ja.
Ich bin nicht ganz einverstanden jetzt mit dieser Berechnung. Also es ist so, wenn um vergleichen zu können, ist es am besten, wenn man die Kosten für 100 Kilometer. Also jetzt hast du jetzt einen Diesel oder einen Benzin?
Diesel.
Okay. Also jetzt, wie viel Diesel verbrauchst du für 100 Kilometer Fahrt?
5,3 Liter
mal die 1,90 wären ungefähr 10 Euro. Einverstanden?
Sowas, ja.
Ja, gut. Jetzt in meinem Fall, wenn ich den Strom vom Netz beziehe, dann zahle ich 29 Rappen, 30 Cent.
30 Cent, sowas, ja.
Ja, und Das heißt, ich brauche auch für 100 Kilometer, kommt jetzt darauf an, jedes Auto hat einen anderen Verbrauch, aber ich rechne jetzt mal mit 20 Kilowatt. Dann liege ich mit meinen Kosten bei ungefähr der Hälfte. Also ungefähr, ich sage immer ungefähr 5 Franken. Also für die, die sich nicht gewohnt sind, mit Franken zu rechnen, ist einfach der Euro plus 10%. Eigentlich ist es 8%. Aber
Reine
es ist,
Verbrauchskosten, abhängig von den
ja.
Kilometern, ne?
Ja,
Genau.
richtig, reine Verbrauchskosten. Und jetzt kommt's noch. Wir haben eine Photovoltaikanlage zu Hause.
Ja, gut.
Und jetzt wird's ganz günstig. Das heißt, es ist nicht gratis, wie die Leute meistens meinen. Aber wenn ich jetzt mein Auto lade, dann habe ich 6 Rappen Kosten, weil das wären dann, also das wäre da die Rückerstattung oder Rückvergütung der Energie, also der Firma, wie heißt das auf Deutsch? Der Energieerzeuger. Genau, der würde mir dann 6 Rappen zahlen, wenn ich es einspeise. Und in diesem Fall speise ich es nicht ins Netz, sondern ins Auto. Und das heißt, dann habe ich eben dann nur noch 6 Rappen. Und das ist natürlich sehr günstig. Aber eben, das hat natürlich nicht jeder.
Unschlagbar, Jörg. Also da müssen wir gar nicht streiten. Unschlagbar, ja, das ist
Ja.
unschlagbar. Also, aber lass uns kurz zusammenfassen, es auf den Punkt bringen. Was braucht man dafür? Du brauchst ein Eigenheim, zumindest eine Eigentümerschaft, auf der du die Bebauung einer Solaranlage dir leisten kannst, weil ein Balkonkraftwerk mit zwei Platten reicht dafür nicht, ne? Da brauchst du mehr Power. Dann brauchst du natürlich auch noch einen Batteriespeicher. Solltest du also zwischenladen oder der Haushalt denn viel abrufen gerade an Energie, dann brauchst du drittens die Wallbox mit ein paar tausend Euro Installation in Deutschland auf jeden Fall. Und dann, was brauchst du noch? Ein E-Auto nebenbei brauchst du auch noch. Genau. Also das brauchst du. Ne? Dann, lieber Jörg, ist das das Geilste, was man machen kann. Ja, das ist schon so. Aber jetzt frage ich mich, jetzt hat die deutsche Politik und die Regierung beschlossen, das für die Minder- und Kleineinkommen zu machen, von denen mit Sicherheit weit über 50% kein Eigentum haben und nicht einfach Solarplatten aufs Dach schrauben dürfen. Was machen die?
Also die brauchen mindestens die Wallbox. Also ohne Wallbox, wie ich schon gesagt habe, macht es wirklich keinen Sinn, weil es dann einfach zu teuer ist.
Genau, weil du dann den Strom ja aus der normalen Steckdose beziehen musst, ne? Und so ganz nebenbei bemerkt, dauert das ja auch 1,5, 2 Tage, wie du mir letztens berichtet hast, als du bei deinem Schwiegervater warst. Du warst doch, ne?
Ja, übrigens noch ganz kurz Batterie, das lohnt sich noch nicht. Wir haben unseren Installateur der PV-Anlage zweimal gefragt und wir kommen immer noch zum Schluss, dass es sich zu wenig lohnt. Also ein Speicher von 10 Kilowatt Speicher kostet auch ein paar Tausend. Das war noch viel mehr vor 2 Jahren. Und das heißt also, das bringt eben gar nichts, weil nur ein Beispiel, mein Auto, die Batterie meines Autos hat 84 Kilowatt Speicherkapazität. Jetzt hast du einen Speicher mit 10 Kilowatt. Ich lade dann in der Regel etwa 50 Kilowatt lade ich auf, von 20% Batteriestand bis 80%. Darüber sollte man nur in Ausnahmefällen, weil das der Batterie eher Schaden zufügt. Und jetzt habe ich eben diese 50 Kilowatt und habe auf der anderen Seite nur 10 Kilowatt. Also da fahre ich ein paar Kilometer um den Block rum und dann sind die weg. Also einfach jetzt etwas übertrieben gesagt. Also das heißt, jetzt kommt aber das, wenn wir in die Zukunft schauen, werden wir Autos haben, die haben ein bidirektionales Laden. Das heißt, wir haben dann die Situation, also jetzt zum Beispiel bin ich eine Woche, war ich kürzlich an einem Kongress und wusste, das Auto steht rum. Und jetzt kann ich natürlich dann das freigeben über eine App. Und jetzt kann das EW, Elektrizitätswerk, kann jetzt mit dieser Masse spielen. Also wie ein Speicher. Und jetzt stellen wir uns vor, wir haben 1 Million Autos oder in Deutschland 10 Millionen Autos, die so verbunden sind. Dann haben wir riesige Speicher. Und das ist ja das, was uns in der Energiewende auch fehlt. Die Speicher, um das
Genau.
Netz stabil zu halten.
Genau.
Und da kann das Auto in Zukunft einen wesentlichen Beitrag leisten.
Das heißt, die Rüstungsproduktion bei Rheinmetall ist abhängig davon, ob wir unsere E-Autos an der Steckdose haben.
Das glaube ich jetzt nicht, das glaube ich jetzt nicht, aber es hilft, das Netz zu stabilisieren,
klar.
um einen Blackout zu vermeiden. Und darum geht es ja letztlich. Und genau, also.
Ja, und aber jetzt bringst du mich auf den Punkt, weil das Thema Ökologie und Nachhaltigkeit, das ist ja durchaus, also wenn man das theoretisch denkt, kann man dem ja nur auf die Knie fallen und sagen, jawohl, also damit würden wir die Energiewende schnell hinkriegen können. Ist ja offenbar, zumindest in der deutschen Anwendung und Praxis, nicht ganz so einfach. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Seid ihr da schon fortschrittlicher als wir?
Wir haben eine andere Ausgangslage. Wir haben schon unsere Speicherstauseen in den Bergen liefern uns ungefähr 50% der Energie, die wir brauchen. Und wir haben jetzt in der Schweiz wurde auch entschieden, die Kernkraftwerke länger laufen zu lassen, 20 Jahre länger. Ja. Und das heißt, die brauchen wir auch. Und aber die Erneuerbaren sind natürlich bei uns auch sehr stark gewachsen. Ja. Nicht so stark wie in Deutschland. Also Windräder ist bei uns ein politisches Thema und wir haben kaum Windräder. Mhm. Da ist Deutschland weit, weit voraus. Aber bei PV-Anlagen, da haben viele Leute, ich habe auch die PV-Anlage, haben wir installieren lassen, ohne dass wir eine Kosten-Nutzen-Rechnung gemacht haben. Das war einfach unser Beitrag zu einer besseren Welt, sagen wir es mal so.
Okay. Okay, ja gut, da haben wir in Deutschland große Herausforderungen. Jeder, der das so ein bisschen verfolgt und politisch interessiert ist, weiß, wovon wir jetzt hier reden. Das ist bei uns nicht ganz so einfach. Stichwort Windkraftparks in der Nordsee und Strom kommt nicht weiter als Hannover nach Süden. Dann ist ja. Er vorbei, so ungefähr, um das mal so ein bisschen polemisch zu fokussieren. Aber wir haben vor allem ja auch denn das Problem, du hast es angesprochen mit den Batteriespeichern, denn wenn jetzt die Menschen abends, stell dir vor, 10.000 E-Autos kommen um 17, 18 Uhr nach Hause. Das Erste, was sie treiben, ist, dass sie, viele von denen jedenfalls, die stecken ihr Auto an die Wallbox. Das heißt, es wird ganz viel Strom abgerufen, der aber ja in der jetzt mit so einer Spitzenleistung zwischen 17 und 20 Uhr ja gar nicht abgerufen werden kann. Das heißt, es müssen ja dann, weil der Strom nicht gespeichert werden kann in den Stadtwerken, ja über zusätzliche Gaskraftwerkturbinen, die dann wieder hochfahren als Reserve, ne? Die fahren dann ja automatisiert hoch, muss ja doch wieder fossil befeuert werden. Das heißt, wir laden unser Elektronbestand in der Gegenwart und in der nahen Zukunft noch mit fossilen Energien auf. Das ist doch schon eigentlich irrsinnig, oder?
Das wird in einer Übergangsphase, ja, ich weiß, dass in Deutschland auch noch Braunkohle verwendet wird, um Energie zu erstellen. Ja. Das haben wir in der Schweiz zum Beispiel nicht. Also nur ein Beispiel, wenn ich jetzt das in meiner speziellen Situation, wenn ich jetzt den Strom vom allgemeinen Netz beziehe, also für diese 30 oder 29 Rappen, dann ist der zu 100% Ökostrom. Also das heißt, ich kriege vom Elektrizitätswerk die Aufteilung, wie viel stammt aus Wasserkraft, wie viel aus Solar und so weiter. Und da kann ich aber auch entscheiden und wir haben uns entschieden, dass wir eben diesen Ökostrom, der leicht teurer ist, haben wir gemacht. Und darum ist eben Schweiz und Deutschland nicht gut vergleichbar, weil wir eine andere Ausgangslage haben. Ich verfolge ja das, was in Deutschland passiert, sehr stark. Ich schaue mir sehr häufig ARD Morgenmagazin und da bin ich auch immer sehr gut informiert.
Okay, ja, okay. Eins der guten Formate, wie ich persönlich noch finde, im linearen Fernsehen unserer Republik. Ja. Ja, absolut. Vielleicht noch ein anderes Thema. Es geht so um die Batterien. Dazu eine kleine Episode. Ich wohne in einem Neubaugebiet und um mich herum wohnen Menschen, die in den Großkonzernen hier unserer Region arbeiten, bei ABB, bei Mercedes, bei Roche, bei BASF, alles riesengroße Konzerne, die haben alle Firmenwagen, ausschließlich. Haben alle Firmenwagen, das heißt, sie kriegen das dann halt als Firmenwagen dann zur Verfügung gestellt. Und ich frage mich immer, wieso, Mensch, warum fährst du kein Diesel? Naja, die ehrliche Antwort, ich kriege einen Firmenwagen und einem geschenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul, sagt man so schön. Aber dann kommt das zweite Argument, ja, es wäre ja alles viel ökologischer. Ich sage, da bin ich mir nicht so sicher. Und ich habe recherchiert. Und es ist bei der Ökologie gar nicht so einfach. Also, was mich überrascht hat, ist erstmal, E-Autos sind schwerer als Verbrennerautos durch die Batterien und erzeugen damit ein Mehr an Reifenabtrieb und Straßenabrieb und erzeugt mehr Feinstaub und damit auch mehr Mikroplastik. Das scheint auf jeden Fall der Fall zu sein, wenn man gleiche Strecken im Brenner-Verbrenner-E-Auto-Bereich vergleicht. Aber was noch viel krasser ist, was passiert mit dem Recycling, also beispielsweise mit den Altakkus. Denn wir wissen alle, Batterien halten eben nicht ein Leben lang. Ne? Also jeder, der schon mal kleine Akkus zu Hause geladen hat für seine Fernbedienung und sowas. Irgendwann nach ein paar Jahren sind die im Eimer und dann müssen die entsorgt werden. Wir reden jetzt nicht von kleinen Minizellen, sondern wir reden von großen Altakku, ganze Flächen einer Karosse. Und das ist theoretisch, funktioniert das gut im Labor, aber praktisch halt nicht. So, und dann frage ich mich, wo geht denn da, also von den 10 Millionen Autos, die in 5 Jahren irgendwo, wo die Akkus kaputt sind oder in 7, wo gehen denn diese alten Batterien dann hin? Die werden doch wieder irgendwo im Ozean versenkt. Also es gibt keinen Recycling-Kreislauf, aber Jörg, du bist da drin, weißt du da mehr?
Ja, ich habe natürlich, ich schaue auch oft solche Sendungen, auch vor allem im deutschen Fernsehen. Und da habe ich einmal gesehen, wie ein Speicherwerk gebaut worden ist aus ausrangierten Batterien. Aha. Weil die Batterie ist ja so, die zu Beginn hast du 100% und dann geht das etwas zurück. Und übrigens, da haben sie auch festgestellt, dass man früher zu pessimistisch war, dass wir jetzt neu, die neuesten Zahlen sind von den ersten Elektroautos, dass die Batterie viel länger hält, als man damals angenommen hat. Also das ist mal der erste Punkt. Und jetzt gibt es eben so das erste Leben, es gibt noch ein Second Life von der Batterie. Das ist eben über solche Speicherwerke. Und da gibt es große Anlagen und kleine Anlagen. Und jetzt später, wenn dann wirklich die Batterie dann wirklich aus dem Verkehr gezogen wird, weil sie nicht mehr genügend speichern kann, dann wird sie fachgerecht recycelt. Und da gibt es auch schon erste Firmen, da habe ich auch mal eine Firma in Deutschland gesehen, die das eben auseinandernehmen. Und aber das steht man auch am Anfang. Aber ich behaupte jetzt, dass wir das dann bis dann gelöst haben. Jetzt kommt aber noch etwas dazu. Wir sprechen von heutigen Batterien. Die Batterien von morgen, die befinden sich jetzt in den Labors. Das heißt, es wird Batterien ohne Kobalt geben. Das ist ja sowieso immer ein Kritikpunkt, Kinderarbeit, Kobalt und so weiter. Aber es gibt wirklich erste Batterien, die ohne Kobalt sind. Und auch die Lithium-Ionen-Batterie wird durch Natrium, da weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber einfach unter dem Strich gesagt oder ein Fazit, es gibt neue Batterietypen. Und dann wird das Problem auch entschärft werden. Da bin ich sehr zuversichtlich, wenn ich sehe, was überall in der Entwicklung läuft.
Ja, das höre ich auch sehr oft. Wenn ich
darf ich noch was zum Entschuldigung, darf ich noch was zum Abrieb, Reifenabrieb?
Aber immer.
Ja, genau. Also das Auto, E-Auto hat einen riesen Vorteil. Das ist Rekuperation oder One-Pedal-Drive. Jetzt zum Beispiel, ich habe mal, bevor ich mein Auto gekauft habe, habe ich einen Polestar Probe fahren dürfen. Und der hat One-Pedal-Drive. Das heißt, wenn ich das Gaspedal ist ja ein lustiger Begriff für ein E-Auto, das ist eher Strompedal.
Ja, ja.
Also das Gaspedal loslasse, dann rekuperiert das Auto sofort und generiert, bremst und generiert Energie. Mein Rekord ist, ich war vom Überstilfser Joch Passo del Selvio gefahren und dann Umbrail ist ein Schweizer Pass und dann unten nach Santa Maria und sehr den ganzen schön. Weg runter, ja, habe ich 70 Kilometer Reichweite gewonnen mit Rekuperieren.
Ja, ja,
also
ja.
Bei meinem Auto kann ich beim Steuerrad rekuperieren, wie bei einem E-Bike, da kannst du oft auch 2 Stufen rekuperieren und wieder loslassen. Und jetzt in der Phase, wo ich rekuperiere, habe ich keine Bremse. Brauche ich keine Bremse. Natürlich, wenn es, also das ist miteinander, also man rekuperiert und bremst auch wieder, aber wenn es möglich ist, lässt man einfach rekuperieren und dann hast du keinen Reifenabrieb für die Strecke, wo du rekuperiert hast.
Das ist natürlich eine tolle Technologie. Die Chinesen haben das ja in ihren neuesten Modellen, unter anderem auch bei BYD, schon längst verbaut. Durch alle Größen. Im deutschen Automarkt ist das allerdings noch eine Seltenheit oder man muss sehr viel Geld investieren. Ne? Da frage ich mich irgendwie so, warum ist das so oder ist der Audi da der einzige Vorreiter?
Das kann ich jetzt nicht beantworten. Ja. Da müsste man die Autobauer fragen.
Ja, also ich höre das, ich höre das von den Herrschenden. Also die in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und in der Nachbarschaft diese Autos fahren, haben das alle nicht. Vielleicht fahren die einfach die falschen Autos.
Ja.
Kann sein, ne?
Kann ich jetzt so nicht bestätigen. Ich weiß einfach, mein Auto hat es und das ist wirklich super toll. Weißt du, ich wurde auch schon, wenn du E-Auto fährst, dann wirst du auch manchmal, wie soll ich sagen, nett angegangen. Und dann sagen die Leute, ja, wenn du da den Pass hochfährst, dann hast du ja keine Reichweite mehr. Sag ich, weißt du, wenn du runterfährst vom Pass und ich produziere Strom. Und du bremst, das ist der Unterschied.
Naja, da zählen denn aber zwei Könige ihre Steinchen in der Krone, ne? Also, also aber natürlich ist das eine interessante Debatte auf 2000 Meter Höhe dann.
Ja, genau.
Wenn man sich dann in Maria dann trifft auf dem Espresso, ist das ja fein.
Ja. Aber eben, das ist der Unterschied. Man fährt anders mit dem Elektroauto, weil ich möchte ja Reichweite gewinnen. Also und dann lasse ich auch mal langsamer laufen und das ist halt vielleicht für den hinten dran nicht immer so toll. Der möchte schneller fahren.
Ich komme gerade aus einem, war heute auf einem Geschäftstermin, da hat mir dann ein Geschäftsführer, die sind mehrere Leute in der Geschäftsführung und mit dem einen habe ich mich getroffen und er erzählte mir, wir hatten das Thema, beziehungsweise ich habe gesagt, dass wir heute diesen Podcast aufzeichnen. Er sagte irgendwie, oh Gerrit, hör mal auf mit den E-Autos. Ich sage, ja, so ist damit, sagt er, ja, ist ja ganz nett, wenn du mal ein paar Briefmarken kaufen musst oder irgendwie die Post wegholst oder mal Getränke vom Supermarkt holst oder sowas. Ja, dann ist ja alles super, da gibt es ja überhaupt keine Diskussion. Aber wenn ich mit meinem Chefkollegen auf Langstrecke bin, also mehrere hundert Kilometer am Tag fahre, 6, 7, 800, 9 Kilometer, dann ist das schon die Hölle, weil du dann einfach alle 250, 300 Kilometer eine Picknickpause machst. Mhm. Und wenn dann die Powerlader besetzt sind, dann wartest du tatsächlich länger. Und, aber da hast du ja auch Erfahrung, du hast ja auch ein bisschen recherchiert, dass wir in Deutschland ja schon eine wahnsinnige Entwicklung in der Ladeinfrastruktur haben, was die Ladepunkte selber angeht, ne? Trotzdem haben wir in Deutschland ein sehr indifferentes Bezahlsystem. Also, ne? Kurze Ladezeiten gleich teurer Strom, ne? Das kann man so festhalten.
Ja, das ist absolut richtig. Nein, die Ladeinfrastruktur, die oft auch gescholten ist, ist wirklich in Deutschland hervorragend. Also ich hatte in Deutschland erst einmal, ja, da bin ich an eine, da waren alle besetzt und da war auch ein älterer Herr, der wahrscheinlich das erste Mal mit dem Elektroauto gefahren ist und der wollte dann bis 100% laden und das soll man nicht tun, weil es viel zu lange dauert. Weil bis 80% geht es sehr schnell beim Schnelllader und nachher bis 100%. Dafür lädt man lieber noch einmal, einfach bis 80% ist auch batterieschonender. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass es halt eben wirklich sehr viel Geld kostet, also auswärts laden je schneller die Ladeleistung. Aber das ist auch, gerade wenn man unterwegs ist, dass ich die schnellste Schnellladeleistung hatte ich in Deutschland südlich von Ulm. Und das war bei einem McDonald's. Und da hatte ich 247 Kilowatt Leistung. Okay. Das heißt, ich ging raus, Toilette, dann Kaffee. Ich konnte den Kaffee nicht austrinken, also war schon fertig. Also das ging so schnell, 10 Minuten.
Wahnsinn,
ja. Und einmal war ich auf der Höhe von Heilbronn und da war Ladestation 24 Felder für 300 Kilowatt Leistung. Mhm. Natürlich, wenn alle 24 Plätze belegt sind, dann geht auch nicht mehr 300 Kilowatt. Mhm. Aber da war ich erstaunt. Die Infrastruktur ist vorhanden und sie ist gut und schnell. Sogar noch schneller als bei uns in der Schweiz. Wir haben oft 150 oder 200 Kilowatt. 300 ist eher selten. Und in Italien, da ist man auch an der Autobahn entlang gut bedient mit Schnellladern, aber dort ist die Ladeleistung für vielleicht 50, 100 Kilowatt, weil ab 50 zählt es eben schon als Schnelllader. Und da muss man auch gut aufpassen. Also man muss, wenn man in die Ferien fährt, eine Ladeplanung machen oder es empfiehlt sich. Und dann erlebt man keine Überraschungen.
Eine Ladeplanung, ja genau. Ja, genau. Also, und weißt du noch, was hast du bezahlt an so einem Schnellpowerlader? Da bezahlt man doch schnell so den dreifachen Preis, oder? An der Kilowattstunde.
Also Ja, also die günstigeren sind vielleicht 70 Cent und dann gibt es auch ein Euro 10. Da muss man noch aufpassen. Ich war einmal in Kroatien und da wurde ich richtig abgezockt. Also da war auch eigentlich die Dauer, die ich dort war, wurde auch verrechnet neben dem
Okay.
Kilowattpreis. Und das wurde dann richtig teuer. Aber ja, da würde man im Normalfall natürlich nicht mehr hingehen. Aber wenn man als Tourist unterwegs ist, dann ja, muss man halt das abbuchen unter unvorhergesehenen Ausgaben.
Ja, gut. Das Leben ist ja nicht immer planbar, ne?
Ja, klar.
Eine Überraschung auf Natur ist ja auch gut, geht ja auch jedem, der Bahn fährt. In Deutschland zumindest ist das ja auch normal. Du sprichst gerade von diesen Powerladestationen. Sind das diese Ultraschnelllader, diese HPCs oder
Ja, die Hyper APC.
Hyperpower DC?
Ich habe es irgendwo auf, ich habe es recherchiert, aber es
Ja.
fällt nicht gerade ein.
Okay, die Experten
Aber
in der Runde hier bei uns wissen,
ja.
was ein HPC ist.
Ja.
Bitte schreibt uns eine Nachricht. Wir lernen gerne weiter.
Ja, genau. Okay, ist gut.
HPCs, genau. Ultraschnelllader, genau. Okay, jetzt ist es so, wenn ich mit E-Autofahrern.
Entschuldigung, High
Ja?
Power Charging, ich
High
habe es
Power
gefunden.
Charging, ja, das
High
ist.
Power Charging, ja,
Also,
okay.
da
Ja.
kann man mal sehen, wenn wir unsere Gehirnzellen zusammenstecken, dann kriegen wir das auch so raus. Ne?
Ja.
High Power Charging, ja,
Ja.
natürlich. Ja. Was wollte ich sagen? Ja, genau, wenn ich jetzt so mit E-Autofahrern spreche und jetzt mal so ganz objektiv einfach zuhöre und mich einfach interessiere, wie funktioniert das im Alltag, dann sagen sie, es gibt da schon so ein paar Nuancen und Probleme, was die Infrastruktur angeht. Ne? Was machst du, wenn du jetzt als Schweizer, verwöhnter Schweizer mit eigener Solar- und Wallbox, durch Deutschland fährst? Welche Nuancen nimmst du wahr in der Ladestruktur bei uns?
Also eben, ich finde die Ladeinfrastruktur in Deutschland wirklich hervorragend. Also ist genügend ausgebaut und die Geschwindigkeit ist sehr hoch. Also von daher, also für mich gibt es nichts zu bemängeln.
Das ist großartig. Ja, darum sind wir als Eidgenossen sind die einzigen Länder in Europa, die sich nie bekriegt haben, weil wir immer einer Meinung sind.
Genau, so habe ich es noch nie gesehen, ja.
Ja, obwohl, jetzt muss ich dem entgegnen, weil ich war in Mailand bei Olympia für eine Woche mit meiner Tochter. Wir sind da mit dem Diesel-Wohnmobil runtergescheppert. Das betone ich jetzt einfach mal. Und weil es das für Wohnmobile noch nicht so im Massenmarkt gibt, das Elektrofahrzeug. Ich habe dann auf dem Weg dann dort runter, wir sind so den ganzen Tag gefahren, in der Pause dann gesehen, irgendwie so mal so ein YouTube-Video. Und da wurde mir dann ein Video angezeigt von einem Niederländer, der von Amsterdam über Deutschland, teilweise Schweiz, dann über Frankreich einen Schwenk nach Italien reingefahren ist. Und hat das dokumentiert mit seinem Tesla. Also ist alles mit dem Tesla gefahren, mit ganz normalen Y oder sowas. Und hat gesagt, also in Niederlande Infrastruktur super. In der Schweiz super. Am besten in Frankreich, in Mittel-Südfrankreich und vor allem am allerbesten in Italien. Und er hat das, was ist das Beste? Er sagt, das Beste ist, wenn du erstens einen Powercharger findest, wenn zweitens eine absolute Preistransparenz da ist, wenn du weißt, was die Kilowattstunde kostet, wenn du dann die volle Leistung kriegst und einen fairen Preis abgebucht bekommst. Und das ist in Deutschland wohl ein Horror. Jetzt bin ich kein Elektrolader in Deutschland auf den deutschen Autobahnen und am Rande. Also es scheint denn ja doch so ein Tarifdschungel zu geben. Ne? Man weiß ja nie so ganz genau, wenn ich jetzt Strom brauche, was bezahle ich da am Ende? Das kann billig sein, das kann aber auch teuer sein.
Also, da gibt es auch Apps dazu. Ich habe vier Ladekarten und drei Apps. Und zwar Ladekarten habe ich, weil ich sage immer, eine geht immer. Also es gibt
Eine
tatsächlich, kommt es
geht.
vor, ja, wirklich.
Das mache ich mit
Also,
EC-Karten übrigens auch so, Jörg. Also,
bitte?
das
Ah,
mache ich
oh,
mit
ja.
EC-Karten auch. Wenn
Ah,
ich einkaufen
okay.
gehe, eine geht immer, ja.
Okay, ja, genau. Und ja, ich war kürzlich das letzte Mal in Jesolo. Da gibt es zwei Schnelllader für ganz Jesolo. Unglaublich. Also ein Touristendorf mit Hunderttausenden von Touristen. Und da war eine Schweizerin und die konnte nicht laden. Und ich war auf der anderen Seite. Und dann habe ich ihr angeboten, dass ich hier meine Ladekarte ausleihe. Und sie konnte dann aufladen und habe mir dann das Geld überwiesen. Und eben, ich habe ihr auch gesagt, sie soll sich mehr Ladekarten zutun. Ich habe eine internationale, zwei schweizerische und nochmals irgendeine auch internationale. Und dort in der App drin sehe ich ganz genau, wie viel das kostet. Es gibt manchmal eine Gebühr, die Anschlussgebühr, die ist meistens unter einem Euro. Und dann hat man die Ladeleistung und das habe ich dann später, bezahle ich das je nach Karte sofort, wird das gleich abgebucht bei der Debitkarte oder es gibt eine Monatsrechnung. Und da kann man auch bei der App schon schauen, aber die Preise, wenn ich bei den verschiedenen Apps, die sind minimal. Also das fällt nicht ins Gewicht, wenn. Und ja, ich habe auch eine kleine Geschichte noch in Cortina d'Ampezzo. War ja Olympiade. Wir waren 3 Monate vorher da in Cortina d'Ampezzo, haben Ladestation gesucht. Und dann gab es eine, die war an alle defekt, kaputt. Und dann gab es nochmals irgendwo 4 langsame. Also keine Schnelllader, nur die langsamen, so wie die Wallbox zu Hause. Das heißt, ich weiß, wenn ich 1 Stunde lade, habe ich 50 Kilometer Reichweite. Also haben wir 2 Stunden geladen, sind Mittagessen gegangen. Aber da war vorher noch eine Italienerin und die hat sich schwer getan, die wollte aufladen. Und dann hat sie mir erklärt, sie sei jetzt, dass sie habe von ihrem Geschäft dieses Auto bekommen, sie sei aber noch nie elektrisch gefahren. Da sage ich, unglaublich, das darf man nicht tun, ohne eine Information zu geben. Und dann hat sie immer geschaut, wie ich das mache. Und dann hatte ich eben die Ladekarte und eine ging dann. Da konnte ich laden, aber sie hätte jetzt auf dem Handy einen Account eröffnen müssen. Kannst du, das ist, also wenn du sowas mal machst, dann bist du natürlich nicht mehr für die Elektromobilität. Aber eben, wenn man mal eingerichtet ist mit 4 Ladekarten, dann klappt es. Aber eben, und dann hat sie noch gesagt, ja, wir Italiener wollten ja das nicht, aber ihr Europäer habt uns das aufgezwungen. Echt?
Oh mein Gott,
Ja,
weil
wirklich, wirklich. Aber ich habe da als neutraler Schweizer natürlich sofort die Wogen etwas geglättet.
ja, das war, glaube ich, das taktisch Beste, was du machen konntest. Vermutlich kamen sie aus dem Süden Siziliens. Da ist Europa in der Tat weit weg.
Ja. Ja, aber weißt du wirklich, dass so, ja, wir waren zufrieden mit Benzin und Diesel. Wir brauchen doch das nicht. Aber es wird auch dort ankommen.
Ja, vielleicht ist das ja auch einfach so. Ich bin ja wirklich nicht technologiefeindlich, also ganz im Gegenteil, ja. Vielleicht ist es einfach so, man sollte das vielleicht einfach tun und dann einfach auf die tollen Ereignisse und Erlebnisse und Begegnungen, die an der Ladestation stattfinden, einfach vertrauen. Ich glaube, dass ich da schon so manches Pärchen finden konnte und vielleicht auch sogar die eine oder andere Bekanntschaft anberaumt wurde. Das ist ja auch immerhin was in solchen Zeiten.
Also es gibt natürlich auch noch Vorteile, die der Verbrenner nicht hat, wenn wir da noch zu sprechen kommen. Und zwar, was ich sehr schätze, jetzt bei der Hitze, die wir haben. Ich kann mein Auto kann ich klimatisieren. Ich habe ja eingestellt meistens 21 Grad. Jetzt kann ich in meiner App sagen, klimatisieren. Und jetzt kühlt er auf 21 Grad runter für 1 Stunde. Ich kann das auch beliebig verlängern. Ich brauche aber Mindestmenge an Batteriekapazität, sonst geht es nicht. Und im Winter ist es umgekehrt, da heizt es. Und das ist sowieso besser zum Aufladen, wenn die Batterie schon etwas warm ist. Lädt es besser auf, reine Physik. Und das ist ein Riesenvorteil. Dann auch Motorengeräusch. Auf der Autobahn hat man natürlich einen Ring, weil der Elektromotor, bei uns in der Schweiz muss er bis 50 Stundenkilometer, muss ein Sound erzeugt werden, dass man das Auto hört. Wenn jemand über die Straße geht, dass er hört, dass ein Auto kommt. Aber sonst ist das Elektroauto hat keine Stör, nein, eine Lärmquelle oder wie sagt man das? Ist leise, ist einfacher gesagt. Ja, und Ja, übrigens noch schnell an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Für uns Schweizer ist Hochdeutsch eine halbe Fremdsprache, weil unsere Satzkonstruktionen sind ganz anders. Und das wollte ich jetzt sagen, weil vorher habe ich jetzt eine deutsch klingende Formulierung gesucht, die auf
Ja.
Schweizerdeutsch wesentlich anders wäre. Also deshalb nur, also wenn Sie mit, wir Schweizer sprechen darum etwas langsamer, weil wir immer simultan übersetzen müssen.
Ja, das geht uns Deutschen aber auch so. Denn wir haben ja 16 Bundesländer und ich weiß nicht, wie viele Dialekte. Ich glaube, ich habe mal was von 32 Dialekten gehört. Also,
Ja.
wenn ich jetzt 100 Kilometer in den Süden fahre, ins Schwäbische hinter Stuttgart Richtung Tübingen beispielsweise, dann verstehe ich auch
Ja.
nicht mehr sehr viel. Dann ist auch Google Translator und ähnliches angesagt, ja. Ja, okay. Ja, super. Ja, im Übrigen auch. Muss ich jetzt einfach sagen, weil es ist jetzt einfach eine Sache der Ehre. Auch mein Sechszylinder-Diesel kann runterkühlen im Stand. Geht auch.
Ah,
Ja,
okay, gut.
es geht tatsächlich, geht
Ja.
sogar auf Batterie und der Diesel lädt die dann auch gleich wieder voll, wenn es dann losgeht. Also es funktioniert dann auch
Ah, okay.
tatsächlich. Ja.
Das wusste ich jetzt nicht, ja.
Ja, es ist auch nicht, es ist keine VW-Serie, nee, da. Ist es
Ja.
da nicht da drin? Okay, gut. Aber jetzt sind wir wieder bei den Krönchen. Das wollen wir natürlich hier
Ja.
absolut vermeiden, weil wir wollen ja dann in der breiten Masse einfach auch mal schauen. Vielleicht abschließend, wenn wir einen Ausblick wagen, lieber Jörg. Wie könnte das denn jetzt wirklich, wenn wir jetzt im Jahre 2026 sind, im Jahre 2030 aussehen, also in 3,5 Jahren? Wird das Elektroauto marktdominierend im Antrieb sein, auf unseren deutschen Straßen oder? Was ist deine Prognose, deine Idee dahinter?
Jetzt haben wir ja 30% der zugelassenen Autos, die eben Elektroautos sind. Und wenn wir jetzt Norwegen als Beispiel nehmen, Norwegen hat ja jetzt etwa 95% der neu zugelassenen Autos sind Elektroautos. Und haben das natürlich auch begünstigt mit Gratisstrom und so weiter. Das finde ich auch richtig, dass man eine neue Technologie unterstützt. Und ich sage, 2030 wird Deutschland mehr Elektrofahrzeuge die Zulassung geben oder in Betrieb nehmen, mehr als der Verbrenner. Also der Verbrenner wird leicht zurückgehen. Jetzt ist aber so, in der Gesamtzahl, das ist nur die jährliche Neuzulassung, aber wir haben ja noch Millionen Autos auf den deutschen Straßen und dort wird das natürlich weiterhin die dominierende Antriebsart sein.
Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, die Stärke, also der größte Hebel, jetzt mal im Hinblick des Antriebs und der Energiewende im weitesten Sinne, liegt in der Tat bei den kleineren Elektrofahrzeugen. Also eine Mischung aus kleineren Elektrofahrzeugen in den Ballungszentren, verbunden mit dem öffentlichen Privatnahverkehr und einem Fahrrad, von mir aus auch mit Akku. Ich glaube, das ist die Zukunft. Wir werden im Mittellangstrecken Bereich, glaube ich, noch bei den Verbrennern eine ganze Weile bleiben. Das zeigt ja auch, dass die EU sich mit dem Verbrennergebot oder beziehungsweise dem Verbot, das sie dann wieder ja zu einem Gebot gemacht hat, entsprechend auch eingerichtet hat. Vermutlich werden wir da irgendwie eine gesunde Mischung kriegen. Vermutlich wird es so sein, Jörg, dass es so kommen wird, dass die Neuzulassungen im Elektrobereich stärker sein werden, wenn es denn im Kleinautobereich ist. Ich glaube, dass diese Strategie mit dem Kleinautobereich schon ganz smart ist. Ich sehe nur eine wahnsinnige Herausforderung, dass wir in Deutschland keine Kleinautos im Elektrobereich haben, außer jetzt ID.2 bei VW und genannte von vorhin, ne? Und dass wir wahrscheinlich importieren werden müssen, damit wir dann diesen Bedarf, wenn die Subventionen rausgehen, dann decken müssen. Also wir machen die Chinesen und Japaner reich mit unserem subventionierten Bedarf und finanzieren mit unseren Steuergeldern die kleinen Autos über den Import. Das halte ich für absolut kritisch, weil das müssten wir selber hinkriegen. Man hätte vor 3 Jahren schon diese Strategie ganz klar formulieren können und sagen können, so, wir wollen in 3 Jahren dahin, dass wir die Familien, die kleinen Familien und die mittleren bis unteren Einkommen subventionieren können mit neuen Autos, E-Autos. Dann hätten wir heute wahrscheinlich in der Produktion schon die Parkplätze voll mit den Fahrzeugen. Man könnte dann zuschlagen. So halte ich das für bedenklich. Aber Wirtschaft hängt oft der Politik nach. Meistens ist es sogar umgekehrt. Wir werden mal sehen, wie das hinkommt. Vermutlich wird sich der Markt da in den nächsten Jahren gesund irgendwo einpendeln. Ich glaube schon, dass es da irgendwie so hineingeht.
Ich nehme die Wette an.
Ich wette ja schon mal ganz gern. Ich wette beispielsweise, dass die Schweiz heute gewinnen wird gegen Kanada. Ich wette, dass Deutschland nicht Weltmeister wird, obwohl ich mir das wünsche. Ich wette, dass Ronaldo nicht Weltmeister-Topscorer werden wird in diesem Jahr.
Wobei, im Moment hält ja Messi den Rekord.
Eben drum und ich glaube, für viele Menschen ist er der deutlich sympathischere Mensch, mal fern der fußballerischen Qualität. Aber es ist doch genial, dass ein Messi, der eigentlich nur da irgendwo herumsteht, 70 Minuten und dann einfach zweimal richtig Gas gibt und dann zwei Tore schießt, finde ich extrem beachtlich, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Das ist extrem effizient, ja.
Das ist extrem effizient, würde ich auch gerne machen. Den ganzen Tag schlafen, einmal kurz aufwachen, den Jahresumsatz machen und wieder hinlegen. Fände ich echt richtig klasse. Okay, Spaß beiseite. Lieber Jörg, wir haben, sag ich mal, semi-hobbyistische Einblicke in den Bereich der E-Mobilität gegeben. Das liegt einfach darin, dass wir uns beide sehr intensiv mit der Zukunft der Digitalität beschäftigen und der Digitalisierung natürlich. Da gehört dieses Thema einfach dazu, ob es so kommen wird. Wir haben ja nicht die Glaskugel vor Augen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte, bitte, bitte schreibt eure Kommentare gerne an die E-Mail-Adresse in den Shownotes dahinter. Ihr findet dort auch dann den LinkedIn-Link, also das Profil von Jörg natürlich. Da könnt ihr auch gerne auf ihn zugehen und vielleicht euch da auch austauschen über Fahrzeuge und Ähnlichen. Mit mir kann man sich gerne über Sechszylinder-Diesel austauschen. Wenn wen das noch weiter interessiert, so bieten wir also für beide Projektionsflächen durchaus die Ansprechpartner an. Ja, und dann schauen wir mal, wo die Entwicklung hingeht. Und ja, Jörg, machen wir wohl nochmal so eine Folge, oder? Später.
Unbedingt, ja.
Okay, also dann schafft hohe Resonanz und dann hocken wir uns wieder zusammen. Und selbst wenn es heute bei 37 Grad in Mannheim doch durchaus sehr warm ist.
Okay, also vielen Dank und ich freue mich auf unseren nächsten Podcast, wo wir dann schauen, wie sich der Automarkt entwickelt hat.
Ja, schauen wir mal. Und wer lustige Geschichten hat, auch bitte, bitte, immer her damit. Also tschüss.
Okay, tschüss. Tschüss.